Wir wollen uns heute stellen unter ein Wort aus dem Lukas-Evangelium. Wir wollen also fortfahren im Hören auf das 7. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Wir wollen uns heute konzentrieren auf die Verse 24 bis 35, aber ich lese nochmal um des Zusammenhangs willen ab Vers 18. Lukas Kapitel 7, wir lesen ab Vers 18 und wir wollen dann hören auf die Verse ab Vers 24, denn die Verse davor hatten wir schon das letzte Mal gehabt. Wir hören das Wort Gottes. Und die Jünger des Johannes berichteten ihm von dem allen, also Auferweckung des Jünglings von Nain und auch der Hauptmann von Kapernaum und die Heilung seines Knechtes. Und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich, sandte sie zu Jesus und ließ ihn fragen: Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als nun die Männer zu ihm kamen, sprachen sie: Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, bist du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu derselben Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündet. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Und jetzt Vers 24. Und als die Boten des Johannes weggegangen waren, fing er an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die in herrlicher Kleidung und Üppigkeit leben, die sind an den Königshöfen. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen, einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Dieser ist's, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Denn ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer, doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Und das ganze Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Und der Herr sprach: Wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlechts vergleichen und wem sind sie gleich? Sie sind Kindern gleich, die am Markt sitzen und einander zurufen und sprechen: Wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Täufer ist gekommen, der aß kein Brot und trank keinen Wein. Da sagt ihr, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Und da sagt ihr: Siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder? Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Erinnern wir uns noch einmal ganz kurz an das, was wir das letzte Mal gehört hatten. Johannes der Täufer lässt zwei seiner Jünger zu Jesus schicken mit der Frage: Bist du der, kommen soll? Warum war die Frage da? Warum beschäftigte das Johannes den Täufer? Nun, wenn wir uns daran erinnern, was die Botschaft von Johannes dem Täufer war, dann war es: Die Axt ist an die Bäume gelegt. Die Worfschaufel wird er gebrauchen auf der Tenne und die Spreu wird er verbrennen, der kommende Messias. Aber Jesus, seine Botschaft war ganz anders. Voller Güte, Freundlichkeit, Zuwendung. Jesus tat Wunder, wir haben es gerade gelesen, zu derselben Stunde, als diese Jünger von Johannes dem Täufer da hineinplatzen, da heilt er viele Menschen. Lag Johannes der Täufer falsch? Oder ist Jesus der Falsche? Wir merken, es gab zwischen den beiden, jedenfalls mussten die, die das mitbekommen haben, den Eindruck bekommen, da ist irgendeine Spannung zwischen Jesus und Johannes dem Täufer. Frage an von Ihnen: Sind wir dann dem Falschen gefolgt? Haben wir uns von dem Falschen taufen lassen? Wie ist das? Sie waren irritiert, sie waren verunsichert. Dann wendet sich Jesus an die Volksmenge und er spricht eigentlich nicht über das, was seine Botschaft ist: das Reich Gottes, das Gekommensein des Reiches Gottes. Er spricht nicht über sich, sondern er spricht jetzt über Johannes den Täufer. Ich habe die Bibelstunde heute Abend überschrieben mit der Überschrift, die ist entnommen aus Vers 28: Johannes, der größte Mann, der je gelebt hat. Jesus wendet sich hier an die Menschenmassen, die um ihn herumstehen, und er muss hier einiges klären. Wie gesagt, den Jüngern von Johannes dem Täufer, den ließ er ausrichten an Johannes den Täufer: Ich bin der Kommende. Und das kannst du sehen aus dem Alten Testament. Blinde werden sehend, Lahme laufen, ein Zitat aus dem Propheten Jesaja 35. Wir hatten es letztes Mal gelesen. Und jetzt aber zu den Menschen, die verunsichert waren. Es war vielleicht nicht besonders klug von den Jüngern des Johannes des Täufers, gleich zu der gleichen Stunde da an Jesus heranzutreten. Es ist auch nicht immer klug, jede Frage zu stellen, auch heute nicht in einer Gemeinde, jedenfalls nicht in jedem Kontext. Es war gut, dass Johannes Fragen stellte, dass er ehrlich war, dass er aufrichtig war, dass er seine Verunsicherung nach außen brachte. Aber manchmal ist das nicht sinnvoll, das in jedem Kontext zu tun und das dann auch öffentlich zu verbreiten. Aber hier hatten es die Jünger von Johannes dem Täufer getan. Johannes der Täufer ist ja eine absolut wichtige Person im Neuen Testament, nicht? Wir sind jetzt schon bei Kapitel 7 im Lukas-Evangelium, aber wenn wir uns noch einmal daran erinnern, das Lukas-Evangelium beginnt nicht mit Jesus. Es beginnt mit Johannes dem Täufer. Es beginnt damit, dass ein Engel, der Engel Gabriel, im Tempel dem Vater von Johannes dem Täufer, dem Zacharias, erschien. Ein Engel kam zu Zacharias während seines priesterlichen Dienstes in Jerusalem und er verkündigt ihm, dass er einen Sohn bekommen wird. Und es sollte nicht nur irgendein weiterer Junge sein, das war im Alter, das Zacharias und vor allen Dingen auch Elisabeth erreicht hatten, schon mehr als außergewöhnlich, sondern dieser Sohn sollte auch noch der Vorläufer, der Bote des Messias werden. Und dieser Sohn, von dem hieß es weiterhin, dass er schon von Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt wird. Also ein ganz besonderer Sohn. Und so beginnt das Neue Testament. Und später dann im Kapitel 3 des Lukas-Evangeliums, da wird uns ausführlich berichtet, was Johannes verkündete und vor allen Dingen, was er tat. Es war ja sozusagen ein Spitzname, Johannes der Täufer. Aber er wurde so genannt, warum? Eben, weil er taufte. Was war denn das Besondere an dieser Taufe? Juden wurden in Israel oder wurden überhaupt niemals getauft. Das war sensationell. Da gab es zwar Waschungen, da gab es Rituale, aber die fanden regelmäßig statt. Irgendwelche Reinigungsbäder, das war üblich im Judentum. Aber Taufen gab es damals nur für die Heiden. Die Proselytentaufe. Wenn ein Heide zum Volk Gottes, zu den Juden hinzukam. Und indem Johannes der Täufer nun verkündete und sagte, tut Buße und lasst euch taufen, brachte er damit die Botschaft, ihr Juden, ihr seid nicht besser als die Heiden. Ihr Lieben, das müssen wir uns vorstellen. Das war eine Provokation für jeden Juden. Erstmal mussten diese Leute kilometerweit laufen an den Jordan, durch Wüstengegenden hindurch. Das war schon nicht einfach. Und wenn sie dort ankamen, dann wurde ihnen praktisch zu verstehen gegeben, um ins Reich Gottes zu kommen, lasst euch, ich sage jetzt mal, auch taufen. Und das Sensationelle war, es ließen sich viele, sehr viele im Jordan taufen. Es heißt in Lukas Kapitel 3, das gesamte Volk von Israel, von Jerusalem, von Judäa, von Jerusalem und auch von Galiläa. Also da strömten Menschenmassen an den Jordan. Sensationell. Und dabei war seine Botschaft nun wirklich nicht, eine Botschaft, wo er Leute pamperte. Die Axt ist an die Bäume gelegt. Das Gericht wird kommen. Ich taufe euch noch mit Wasser, aber nach mir wird der kommen, der euch mit Geist und mit Feuer, das heißt Gericht, taufen wird. Das war hart, aber trotzdem. Trotzdem, viele Leute hatten das getan. Und wir lesen nachher sogar auch die Zöllner hatten es getan. Eine Gruppe hatte es nicht getan. Und das waren die Pharisäer und das waren die Schriftgelehrten. Johannes der Täufer, er hatte die Botschaft bei allem, ich bereite den Weg für den Messias vor. Das war seine Botschaft. Und die Menschen, die das hörten, sagten, ja, wir wollen dabei sein. Wir wollen zu diesem Volk Gottes gehören, das Johannes der Täufer ankündigt und dann wird bald der Messias kommen. Und so gab es zumindest in breiten Schichten des Volkes Gottes, des Volkes Israel, eine Reue, eine oberflächliche Reue. Ja, ja, wir wollen dabei sein. Mal gucken, was noch kommt. Wir wollen zu dem Volk Gottes gehören. Und diesen Leuten war allen klar, Johannes der Täufer ist ein Prophet. Und wir erwarten jetzt unmittelbar den Messias. Erinnern wir uns noch einmal an das Johannesevangelium. Johannes berichtet hier einiges und das ist enorm. Als Jesus da auch zum Jordan kam, da sagte Johannes über diesen Jesus: Siehe, das ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und dann ließ Jesus selbst sich taufen. Warum? Wieso? Jesus sagt, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und dann sagte Johannes eben noch weiter, nach mir kommt ein Mann, der einen höheren Rang hat. Johannes sagte auch, ich habe diesen Jesus erkannt, damit er Israel offenbar werde. Und jetzt der Zweifel. Wieso? Warum? Eben, weil Jesus so gnädig war, so gütig, weil seine Verkündigung nicht in das Bild passte, das Johannes verkündet hatte. Und dann beginnt Jesus über Johannes den Täufer zu sprechen. Ihr Lieben, Jesus spricht nicht häufig über seine Knechte, über seine Diener. Das ist auch nicht das Thema im Neuen Testament. Auch Paulus hat keine Lust, über sich selbst zu sprechen. Manchmal muss er es tun. Er muss sich vorstellen als der Apostel, wenn er angegriffen wird, wenn er attackiert wird. Ganz besonders im 2. Korintherbrief tut er das. Aber wie stellt er sich dann immer vor im Vergleich zu Jesus? Schlag mal auf, bitte. 2. Korinther Kapitel 4. 2. Korinther Kapitel 4. In Kapitel 3, 2. Korinther 3, sprach Paulus über das Evangelium der Herrlichkeit, über die Botschaft, über den Dienst der Herrlichkeit, den er hat, im Vergleich zum Dienst der Verdammnis im Alten Testament. Und dann sagt er, schreibt er, ich lese mal ab Vers 3. Also er hatte gerade das Evangelium verkündet und dann 2. Korinther Kapitel 4, Vers 3. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn, und jetzt kommt's, wir verkündigen nicht uns selbst. Niemals darf ein Knecht Gottes sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern wen? Christus Jesus. Und zwar, dass er der Herr ist. Der Herr, das ist die Botschaft. Uns selbst aber, okay, als eure Knechte. Also wenn ich dann über mich spreche, dann ich bin euer Knecht, ich bin der Knecht des Herrn. Das führt er dann auch sehr ausführlich im 2. Korintherbrief aus. Es geht hier nicht darum, dass Paulus da viel Lehre bringt. Das ist mehr im 1. Korintherbrief der Fall. Sondern Paulus begründet hier seine Autorität als Apostel. Und wisst ihr, womit er sie hauptsächlich begründet? Mit Leiden. Ja. Das ist sensationell. Ja. Mit Leiden. Mit Widerspruch. Mit Überall, wo Paulus auftrat, gab es erst einmal Zoff. Zeng, Peng. Ist nicht toll, oder? Aber dann die Frage, war sich Johannes der Täufer nun nicht mehr sicher, als er diese Frage stellte? Wir hatten gesagt, warum? Dann gehen die Jünger von Johannes dem Täufer wieder weg. Und dann wendet sich Jesus an die Menschenmassen, an die, ich wiederhole das, verunsicherten Menschenmassen. Ist Jesus der Richtige? Also wenn sogar Johannes der Täufer, unser Starprediger, da Fragen hatte, oder ist Johannes der Täufer falsch? Wie sieht das nun aus? Und Jesus geht darauf ein in unserem Abschnitt. Was sagt er? Johannes, er war ein absoluter Außenseiter. Er war, wir würden heute sagen, unsozial. Sicher nicht politisch korrekt, auch unsensibel. Wer fängt schon so eine Predigt an mit "Die Axt ist an die Wurzel gelegt"? Wer kommt schon, wenn Theologen hier reinkommen, würden und empfängt sie mit "Ihr Ottern und Schlangengezücht"? Macht man nicht, oder? Heute nicht jedenfalls. Johannes tat es damals und er polterte ordentlich los. Und nicht nur das. Als Herodes Ehebruch beging, Johannes war da und sagte, was dazu zu sagen ist. Warum ist Johannes der Täufer nun so besonders? Ich sag mal, es geht um drei Punkte. Einmal, Johannes der Täufer war ehrlich. Er war ein aufrichtiger Mann. Er hatte einige Zweifel. Er hatte einige Fragen, mehr als genug. Aber er wies niemals auf sich hin, sein eigenes Leben war ihm egal. Er verkündete die Wahrheit und er verkündete sie unerschrocken. Ja, da waren einige Dinge, die er nicht verstand, einige unerfüllte Erwartungen. Aber trotzdem, er sagte die Wahrheit. Ihr Lieben, unser eigener Stolz kann manchmal uns sehr einschränken in unserem Dienst für den Herrn. Johannes nicht. Ja, und dann fängt Jesus an, über Johannes den Täufer zu sprechen. Und Jesus bringt genau das zum Ausdruck. Er stellt die Frage, sag mal, was wolltet ihr eigentlich, als ihr damals diese Kilometer, nicht 50 Kilometer oder was, da zum Jordan gepilgert seid? Was wolltet ihr da eigentlich sehen? Wolltet ihr da sehen ein Rohr im Wind, so heißt es hier in Lukas Kapitel 7, Vers 24. Ein Rohr im Wind, na klar, die wuchsen am See von Galiläa, auch am Jordan. Schilfrohre, die mal so und mal so wehten, gerade wie es der Wind brachte. Man richtete sich immer nach dem augenblicklichen Wind, nach dem Trend, nach der Lage. War das, was ihr sehen wolltet? Warum seid ihr so eine lange Wegstrecke gegangen? Um ein Schilfrohr zu sehen, das hin und her weht? Wolltet ihr so einen Hans Wurst sehen, eine Witzfigur? Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, es gab zwei Männer, die das Volk Gottes durch die Wüste geführt haben, Mose und dann auch Aaron. Über beide wird uns berichtet, wie sie gestorben sind und was danach geschah. Ich weiß nicht, ob ich es überinterpretiere, aber wenn man 4. Mose 20 mal liest, habe ich den Eindruck, als der Aaron starb, da trauerten die Leute wirklich. Ja, wirklich. Mensch, das war einer von ihnen. Der war immer auf unserer Seite. Der hat doch das goldene Kalb gebaut. So einer, das ist einer von uns. Als Mose nachher starb, in 5. Mose 34, da heißt es so bezeichnend, Und als die Tage der Trauer fertig waren, da zogen sie weiter. Okay, man musste auch trauern, gehört sich ja so. Aber so richtig, der Mose war zu weit weg vom Volk. Zu weit weg. Er war ein paar Mal in der Gegenwart Gottes. Aaron, ja, da hatte man mehr Zugang zu ihm. Bei Mose war das nicht so. Johannes, der Mann war kein schwankender Typ. Nein, ein Rohr im Wind war er nicht. Jesus stellt eine zweite Frage. Nächster Vers, Vers 25. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen, einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die in herrlicher Kleidung und Üppigkeit leben, sind an den Königshofen. Das Wort, was hier für weiche Kleider steht, das Wort Malakos im Griechischen, das wird auch für Homosexuelle verwendet. Weicheier, so könnte man es übersetzen. Die sind an Königshöfen, da müsst ihr da hingehen. Wer jemals, ich sag mal, in Versailles war oder überhaupt mal in Frankreich so durch die Schlösser da gegangen ist und sich dann die riesigen Gemälde angeguckt hat, der sieht auf diesen Gemälden Männer mit Spitzen und Rüschen und eben prachtvoll gekleidet. Daran muss ich immer denken, wenn ich das hier lese. Irgendwelche Leute, ja gut, über Geschmack lässt sich streiten, mir gefällt es nicht, aber immerhin. Wenn ihr sowas sehen wollt, dann geht an die Königshöfe. Ja? Da seht ihr das. Geht nicht zu Johannes dem Täufer. Wie war der denn gekleidet? Wisst ihr es? Laut? Ja, irgendein Kamelmantel, ja, und das kratzte ganz schön. Wisst ihr, wer noch einen Kamelhaarmantel trug? Gut, schlagt mal auf, das ist nämlich wichtig. Da kommt schon eine Beziehung, die wir uns nachher mal angucken wollen. 2. Könige 1. Daran war der nämlich auch zu erkennen. Also Elia, König Ahab war inzwischen gestorben, jetzt war der König Ahasja an der Macht. Und Ahasja war krank und er wollte irgendwie wissen, ja, wie geht's mit mir weiter, werde ich dann heil? Und dann heißt es, jetzt muss ich mal gucken, wo das steht. Da sprach er, das ist Ahasja, also Nachfolger zu ihnen, wie sah der Mann aus, der euch begegnet war und dies euch sagte? Und sie sprachen zu ihm, der Mann trug einen Mantel aus Ziegenhaar und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Er aber sprach, also das war kennzeichnend, Ziegenhaar oder Kamelhaar, das ist gar nicht vom Hebräischen her so deutlich. Es ist Elia der Tisbiter. Und diese Kleidung, wird uns in Matthäus 3 gesagt, das ist die gleiche Kleidung, die auch mit Johannes der Täufer hatte, beziehungsweise Johannes der Täufer hatte die gleiche Kleidung wie Elia. Nein, Johannes der Täufer, er war kein verweichlichter Schmeichler des Königshofes, er trug einen Kamelhaarmantel. Und seine Ernährung, nee, das war auch nicht, was man so an Königshöfen isst, was weiß ich, Kolibrizunge in Bordeaux-Soße oder sowas, sondern das waren Heuschrecken. Ja, soll wohl auch nahrhaft sein, aber ob es so toll schmeckt, weiß ich nicht. Ich habe es noch nie probiert. Und so war er. Und warum gingen die Menschen zu ihm? Liebe Leute, ich bin davon überzeugt, sie gingen deswegen zu ihm. Das war das Anziehende, weil sie wussten, wenn wir den hören, dann hören wir nicht, was wir gerne hören wollen. Wir hören nicht unsere eigene Stimme, sondern wir hören endlich mal die Wahrheit. Politiker, die immer nur dem Volk nach dem Mund reden. Prediger, die immer nur meinen, das zu sagen, was das Volk vielleicht möglicherweise gerne hören will. Die haben einen sehr kurzen Bestand. Ich denke selbst immer noch, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, an zwei Lehrer. Und die waren konsequent. Die legten Wert auf Ordnung, auf Disziplin. Viele andere, die habe ich vergessen. Ich war Schüler in einer Zeit, da waren auch Lehrer der alten Schule und dann kamen die 68er gerade in die Gymnasien. Und das war zum Teil völlig anders. Ja. Johannes der Täufer, er sagte die Wahrheit. Dritte Frage, Vers 26. Jesus stellt noch eine Frage. Und was seid ihr hinausgegangen? Einen Propheten zu sehen? Ja. Ja, hier ist mehr als ein Prophet. Was ist die Aufgabe eines Propheten? Nein, die Aufgabe eines Propheten ist es, das zu sagen, was Gott will. Und das kann manchmal tödlich enden. Das wird einem nicht den Dank abgenommen. Ich will euch nur mal hinweisen auf, schlag mal auf Jeremia 26. Jeremia 26. Jeremia, so berichtet die Tradition, wurde nachher, ging ja mit dem Volk auch in die Gefangenschaft, in die Flucht nach Ägypten und so weiter. Und er soll nachher zersägt werden, aber es gab auch andere Propheten. Jeremia war nicht der Einzige. Von einem anderen lesen wir einmal. Das lesen wir in, ich lese mal ab Vers Jeremia 26, ab Vers 17. Und es standen auch etliche Männer von den Ältesten des Landes auf und sprachen zu der ganzen Gemeinde des Volkes. Jetzt eine Schilderung. Micha, der Moreschiter, hat in den Tagen Hiskias, des Königs von Juda, geweissagt und zu dem ganzen Volk von Juda gesagt. So spricht der Herr der Heerscharen. Man wird Zion wie einen Acker pflügen und Jerusalem soll zum Steinhaufen werden und der Tempelberg zu einem bewaldeten Hügel. Haben ihn dann Hiskia, der König von Juda und ganz Juda, deshalb getötet? Hat man nicht den Herrn gefürchtet und das Angesicht des Herrn angefleht, sodass den Herrn das Unheil reute, das er ihnen angedroht hatte? Und wir sollten ein so großes Unrecht gegen unsere Seelen begehen? Jetzt weiter. Es war aber auch ein anderer Mann, der im Namen des Herrn weissagte. Uria, der Sohn Schemajas von Kirjat Jearim, der weissagte gegen diese Stadt und gegen dieses Land, ganz entsprechend den Worten Jeremias. Also er sagte praktisch das Gleiche. Wir kennen ihn kaum, weil er nichts schriftlich hinterlassen hat, aber es war praktisch die gleiche Botschaft. Als aber, was passiert jetzt mit dem? Als aber Jojakim und alle seine Gewaltigen und alle Fürsten seine Worte hörten, suchte der König, ihn zu töten. Doch als das Uria hörte, fürchtete er sich und floh und entkam nach Ägypten. Da sandte der König Jojakim Männer nach Ägypten, Elnathan, den Sohn Ahors, und mit ihm noch andere. Und sie holten Uria aus Ägypten und brachten ihn zu dem König Jojakim. Der erschlug ihn mit dem Schwert und warf seinen Leichnam in die Gräber des gemeinen Volkes. Doch die Hand Achikams, des Sohnes Schafans, war mit Jeremia, so dass er dem Volk nicht zur Tötung preisgegeben wurde. Der eine so, der andere anders. Aber sie waren beide Knechte des Herrn. Und Jeremia, wie gesagt, kam dann auch später dran. Das ist hart. Ich habe mal gelesen, die Chinesen haben ein Sprichwort: Wer die Wahrheit sagt, der benötigt ein schnelles Pferd. Da ist viel Wahres dran. Okay, Uriah ist sogar bis nach Ägypten geflohen, aber das hat ihm auch nicht mehr geholfen. Ja. Aber Jesus sagt mehr über diesen Johannes den Täufer, mehr als dass er einen Prophet ist. Er ist mehr als ein Prophet. Warum ist er ein mehr als ein Prophet? Warum eigentlich? Er ist insofern mehr als das, was dieser Prophet zu verkündigen hatte, und dass sein Dienst im Alten Testament bereits vorausgesagt wurde. Lest mal weiter, lest mal den nächsten Vers in Lukas Kapitel 7. Da erklärt es uns Jesus. Also ich lese noch mal Vers 26. Was seid ihr hinausgegangen zu sehen, einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet, dieser ist's, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Ja, es gab viele Propheten im Alten Testament: Jesaja, Jeremia, Ezekiel und so weiter. Aber sie wurden niemals in der Schrift verkündet, vorausgesagt. Bei Johannes dem Täufer war das anders. Er war der Einzige neben Jesus, von dem das Alte Testament sagte, er wird kommen. Und nicht irgendwo verkündete das die Schrift, sondern in dem letzten Buch der Heiligen Schrift, nämlich im Propheten Maleachi. Maleachi Kapitel 3. Ja? Vielleicht sollten wir dieses Kapitel mal nochmal lesen. Wir hatten letztes Mal, wenn ihr euch noch daran erinnert, uns die letzten Verse dieses Propheten angeschaut. Jetzt lesen wir mal die ersten. Da steht nämlich genau das. Maleachi Kapitel 3. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird er zu seinem Tempel kommen, der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und daran erinnert Jesus jetzt und sagt: Hier, es ist von ihm verkündet worden. Hier, es ist von ihm geweissagt worden. Und er ist der Gleiche, ihr Lieben, wir können jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, aber wir lesen nochmal den Schluss dieses Kapitels. Da wird nämlich gesprochen, ich lese nochmal Vers 22, 23 und 24, also die letzten Verse des Alten Testamentes. Da heißt es zunächst: Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb, also dem Berg Sinai, für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Erinnert ihr euch noch an die Kleidung und an den Gürtel? Ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Jetzt lasst uns nochmal aufschlagen. Lukas Kapitel 1, das erste Kapitel des Lukas-Evangeliums. Der Engel Gabriel erscheint dem Zacharias im Tempel und unter anderem sagt er dann über diesen Johannes den Täufer. Ich lese mal ab Vers 14, wir springen einfach rein in diese Rede von Gabriel. Er sagt, und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor mir hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Das knüpft natürlich vollkommen an die letzten Verse von Malachi an. Er wird die Herzen der Väter zu den Kindern zuwenden. Übrigens eine interessante Aussage, aber schauen wir uns, gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein. Und dann bekräftigt Jesus das, was er über Johannes den Täufer sagte, noch einmal. Und wisst ihr, was mit all diesem zum Ausdruck kommt? Es ist eine Botschaft. Ja, es gab eben gerade eine unterschiedliche Auffassung, ich sage es mal so, zwischen Johannes dem Täufer und ihm, also Jesus, dem Sohn Gottes. Aber zwischen uns, auch zwischen unserer Botschaft, kriegt ihr kein Blatt. Das ist Einheit. Nur jetzt ist noch Gnadenzeit. Johannes der Täufer war nicht falsch, als ihr euch von ihm habt taufen lassen. Das ging in Ordnung. Das war richtig. Das war okay. Vers 28, denn ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer, doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Johannes der Täufer, er steht auf der Schwelle zwischen altem Bund und neuem Bund. Er verkündete einmal das Reich Gottes und damit wies er den Weg hinein in den neuen Bund, aber er stand noch im alten Bund. Und genau das bringt Jesus hier zum Ausdruck. Er ist der Größte, aber die, die das sehen dürfen, was Johannes der Täufer nicht mehr sehen durfte, denn der war ja in der Feste von Machaerus, das ist östlich am Ostufer, Rand des Toten Meeres in der Wüste. Das war die Feste von Herodes Antipas, wo er gefangen saß. Aber das, was jetzt ablief, Heilungen, Wunder, dass Jesus gekreuzigt wird, dass er aufersteht, das durfte Johannes der Täufer alles nicht mehr sehen. Und deswegen sind wir, ihr Lieben, die wir zurückblicken können auf das Evangelium, auf das Reich Gottes, wesentlich mehr privilegiert, als es Johannes der Täufer waren. Der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er, als Johannes der Täufer. Ja, dieser Mann war großartig. Er war klar, geradlinig, er hatte eine gewaltige Berufung, mehr als jeder andere Prophet, denn er wurde verheißen im Alten Testament, übrigens nicht nur von Malachi, sondern auch von Jesaja, Siehe, ich sende meinen Boten vor mir her, ist auch eine Botschaft, die wir in Jesaja 40, Vers 3 lesen. Der einzige Mann, der im alten Bund verheißen wurde, großartig, herrlich, aber das, was wir heute wissen, das wusste Johannes noch nicht. Das Heil. Aber nochmal, die Menschen waren durch all das ziemlich irritiert über Johannes den Täufer. Und was sie sagten, das lesen wir in Vers 33 und wir sollten gut zuhören, was er dort sagt. Da schildert Jesus, was die Leute jetzt über Johannes den Täufer sagten. Denn Johannes der Täufer ist gekommen, der aß kein Brot und trank keinen Wein. Da sagt ihr, er hat einen Dämon. All die Menschenmassen, die begeistert waren von Johannes dem Täufer, die dorthin pilgerten an den Jordan. Plötzlich war alles dahin. Er ist dämonisiert. Bloß weg mit ihm. Zwischen Hosianna und kreuzige ihn ist eine sehr kurze Zeit. Das musste Johannes der Täufer hier auch erfahren. Aber noch einmal, Jesus sagt über Johannes den Täufer, blicken wir noch mal auf Vers 28, er gehört zu mir. Er ist der, der im Alten Testament verheißen ist. Und deswegen kriegt er kein Blatt zwischen ihm und mir. Seine Botschaft ist nicht gegen das Evangelium. Das Gericht kommt. Jesus wird auch bald, wir werden das noch sehen, wenn wir weiterkommen im Lukas-Evangelium, auch Gericht verkündigen. Aber noch ist Gnadenzeit. Noch ist Zeit, um das Heil allen Menschen zu verkündigen und die Rettung allen Menschen zu verkünden. Aber noch einmal, was wir hier sehen an der Reaktion der Menschen, das ist auch, wie tief die Sünde geht. Wie tief, wie gravierend die Blindheit ist für das Reich Gottes. Im Blick auf Jesus, der gnädig war, und im Blick auf Johannes der Täufer. Aber hören wir zunächst, gehen wir mal weiter im Text hier. Vers 29. Und das ganze Volk, das ihn hörte, es ist besser hier, das mit dem Plusquamperfekt zu übersetzen, denn Johannes war ja inzwischen gefangen. Das ganze Volk, das ihn gehört hatte, und die Zöllner gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen. Worauf Lukas hier Wert legt, ist, ja, ihr hattet Recht, euch damals von Johannes dem Täufer taufen zu lassen. Das ist richtig. Damit habt ihr genau der Gerechtigkeit Gottes und der Forderung Gottes entsprochen. Und das ganze Volk, das ihn gehört hatte, jetzt hörten sie ihn ja nicht mehr, da war er im Gefängnis. Und die Zöllner hatten Gott Recht gegeben, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Ja, das war richtig. Während die Pharisäer, Vers 30, die Gesetzesgelehrten den Ratschluss Gottes, das, was Gott bestimmt hatte, verwarfen. Das ist ihr Gericht. Und wenn Jesus das so sah, was jetzt so los war, auch die Verunsicherungen, ist Jesus der Richtige, war Johannes der Richtige, dann erzählt er eine Geschichte. Er stellt eine Frage. Er stellt die Frage, lest es mal Vers 31 und 32. Wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlechts vergleichen? Wem sind sie gleich? Wem sind Menschen gleich, denen man regelmäßig über Jahre das Wort Gottes verkündet? Hören wir mal zu. Sie sind Kindern gleich, Vers 32, die auf dem Markt sitzen und einander zurufen und sprechen: Wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Ich sage es mal andersherum: Wie man es macht, für die Menschen macht man es immer falsch. Kindergarten. Übrigens, das sollte uns auch, wenn wir mit Menschen zu tun haben, ob wir jetzt als Eltern tätig sind oder als Lehrer oder im Kindergarten oder sonst wo oder auch in der Gemeinde als Älteste, macht euch niemals abhängig, ihr Lieben, von den Stimmungen der Leute, die gerade mal was gegen euch haben. Niemals. Wenn ihr vor Gott wisst, ihr müsst jetzt so euer Kind erziehen, selbst wenn das Kind dann mal sagt, ich habe die Mama lieber als den Papa, weil der Papa plötzlich streng war oder was auch immer, das darf eure Erziehungsmaßnahmen niemals beeinflussen. Das Gleiche gilt natürlich als Lehrer, das Gleiche gilt selbstverständlich auch im Kindergarten und das gilt auch hier für die Ältesten in einer Gemeinde. Wehe uns, wenn wir unser Mäntelchen nach dem Wind hängen, dann sind wir wie ein Rohr im Wind. Dann sind wir wie Aaron, vielleicht beliebt, vielleicht ein wonderful nice guy, aber mehr auch nicht. Hochzeitsfest, da wird geflötet, da muss jemand spielen und dann gleich Trauerlieder, ist völlig egal, den Leuten hat weder das eine noch das andere auf die Dauer gepasst. Nicht? Jesus erklärt es dann auch in Vers 33, denn Johannes der Täufer ist gekommen, der aß kein Brot und trank kein Wein. Da sagt ihr, er hat einen Dämon, der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagt ihr, siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Wenn ihr für Menschen da seid, als Hirten, wie auch immer, als Eltern, als Lehrer, wie auch immer, oder eben in der Gemeinde, macht euch niemals abhängig von der Meinung der Menschen. Das schwankt sehr schnell. Schlag mal dazu auf, Hesekiel Kapitel 33. Da musste der Prophet Hesekiel einmal Ähnliches erleben und erfahren. Hesekiel 33. Wenn ihr einmal in die Schlachter 2000 Übersetzung hineinschaut, da steht da der Wächterdienst des Propheten. Ein Prophet hat für andere den Wächterdienst zu machen. Was ist ein Wächter? Ein Wächter stand damals auf dem Tor und sagte: Leute, da kommt Gefahr an. Er sah das von Weitem. Er blickte vielleicht etwas weiter als manche andere. Und er sah Probleme in der Gemeinde. Und das ist auch unsere Aufgabe als im Dienst Gottes. Und ja, wie war die Reaktion des Volkes? Jetzt lesen wir mal das Ende dieses Kapitels. Ich lese mal ab Vers 29. Hesekiel 33 ab Vers 29. Dann werden sie, also wenn das Gericht kommt, das Hesekiel angekündigt hatte, dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Übrigens, dieser Satz geht durch das gesamte Buch von Hesekiel immer wieder. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Woran? Wenn Gott zeigt, wer er ist, wenn er Gericht ausübt. Ja? Und dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich das Land zur Einöde machen und es verwüsten werde wegen aller ihrer Gräuel, die sie verübt haben. Und jetzt, Vers 30. Und du, Menschensohn, die Kinder deines Volkes unterreden sich deinetwegen an den Mauern und unter den Türen der Häuser, also wo man eben so schwafelt, und sie sagen zueinander, jeder zu seinem Bruder, kommt doch und hört, was für ein Wort vom Herrn ausgeht. Und sie werden zu dir kommen, wie das Volk zusammenkommt, und werden als mein Volk vor dir sitzen und deine Worte hören, aber nicht danach handeln. Und wenn sie auch mit dem Mund ihre Liebe bekunden, so läuft ihr Herz doch hinter dem Gewinn her. Ihr Herz ist mit anderem beschäftigt. Und jetzt Vers 32. Und siehe, du bist für sie wie ein liebliches Lied. Wie einer, der eine schöne Stimme hat und gut die Saiten spielen kann. Sie werden deine Worte hören, aber sie nicht tun. Wenn es aber kommt, und siehe, es kommt, so werden sie erkennen, dass ein Prophet in ihrer Mitte war. Ich erinnere mich mal, ich war darum gebeten worden von älteren Geschwistern, dass ich einmal die Beerdigung bei ihnen halten sollte. Und dann war der Letzte gestorben und ich wurde dann also von den Angehörigen, die hatten dann den Bericht da irgendwie gelesen, dann melden sie sich bei Dr. Klautke und fragen den, ob der die Beerdigungspredigt hielt. Und ich bin dann auch dahin gefahren. Und dieses Ehepaar sagte mir schon, also alle unsere Ungläubigen alle unsere Verwandten sind ungläubig. Okay, ich hatte dann gepredigt, das Wort Gottes verkündet, am Grab, in der Trauerhalle. Da kam der Mann zu mir und sagte, haben Sie vielen Dank, Sie haben ergreifende und wunderschöne Worte gefunden. Ich dachte bei mir selbst, tja, das war's dann. Es ist ein Spiel für sie. Man achtet darauf, ob es auch ergreifende, tiefe Worte sind, die unsere Seele vielleicht irgendwie in Schwingung bringen. Aber ob es die Wahrheit ist, ihr Lieben, und ob ich deswegen umkehre, wie ein Spiel, wie ein Kindergarten. Ist das alles? Ist das die ganze Verkündigung? Ja, vielfach scheint es so. Im Johannesevangelium predigte Jesus einmal in der Synagoge von Kapernaum. Und dann verließen ihn alle, weil sie das nicht hören wollten, was Jesus sagte. Das ist eine harte Rede. Er hatte über die Erwählung gesprochen. Also im wahrsten Sinne des Wortes, Jesus predigte mit fortlaufendem Erfolg. Ja, alle gingen weg. Und ja, dann wendet sich Jesus an seine Jünger und fragt sie, wollt ihr auch weggehen? Und dann prescht Petrus vor und sagt, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wie nehmen wir die Gemeinde hier wahr? Wie eine Spielwiese? Oder ist es der Ort, wo wir das Wort Gottes hören? Jesus geht dann ja weiter. Ja, er sagt, an der Schluss dieses Abschnittes heißt ja anders. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Einige hören zu. Bei einigen bringt das Wort Gottes Frucht. Bei vielen anderen ist es wie eine Spielwiese. Sie hören zu. Sie gehen, wie Hesekiel sagt, ihrem Gewinn nach, sind bei anderem interessiert, finden das hier gar nicht schlecht. Man hat hier vielleicht soziale Kontakte, sonst ist ja auch ein bisschen einsam auf der Welt. Das ist alles schön und gut, aber deswegen sind wir nicht hier. Manchmal kommen wir auch in eine Gemeinde hinein und treffen uns hier, weil wir denken, naja, in der Welt draußen, da ist es stürmisch. Da geht es grausam zu. Aber hier ist so eine Art Oase. Alles friedlich, alles läuft super glatt. Schlagt mal auf, 1. Petrus 4. Da geht Petrus mal auf diese Einstellung zum Volk Gottes ein, die man haben kann. Und es ist ein Hammer, was Petrus hier sagt. Ich habe lange Zeit das überlesen und ich habe es nicht zur Kenntnis genommen. 1. Petrus Kapitel 4. Petrus schreibt ja diesen Brief an Gemeinden in Kleinasien, an Zerstreute, wie er am Anfang des Petrusbriefes schreibt. Und dann schreibt er Folgendes. Ich lese mal ab Vers 12. Diese Gemeinde, sie wurde nicht richtig verfolgt, aber sie wurde diskriminiert. Es gab Spannungen. Ja? Es wurde schon ernst. Es war gerade der Übergang hin zu den Verfolgungen. Das war die Situation von der Gemeinde von Petrus und einige, denen ging es schon ziemlich schlecht. Und dann schreibt er ab Vers 12, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Das könnten wir ja denken. Halten wir mal kurz inne. Das könnte man ja denken. Wenn Christen leiden müssen, wenn es der Gemeinde dreckig geht, Herr, wo bist du? Petrus schreibt genau das Gegenteil. Tut nicht so, als wenn euch irgendwas Fremdes begegnet. Das ist normal in dieser Welt. Weiter, Vers 13. Sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, er ruht auf euch oder eigentlich er kommt auf euch zur Ruhe. Ja? Manchmal ist man ja auch noch, wenn man den Heiligen Geist hat, sehr unruhig, muss mich mit allen möglichen Dingen beschäftigen. In solchen Zeiten, so verheißt uns die Schrift, kommt er auf uns zur Ruhe. Wir wissen, um was es in dieser Welt geht, nämlich um Christus, um den Himmel. Weiter, der Geist Gottes kommt auf euch zur Ruhe oder er ruht auf euch. Bei ihnen, bei den anderen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Vers 15, keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, also Christ, das war die Anklage, ja, der ist Christ und dann muss man ihn gefangen nehmen. Wenn er als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Ihr Lieben, diesen Vers habe ich Jahre, Jahrzehnte lang immer wieder überlesen. Ich konnte damit eigentlich nichts anfangen. Was heißt das, dass das Gericht am Haus Gottes beginnt? Wir würden doch sagen, das Gericht beginnt draußen, oder? Könnte man ja denken. Draußen sind die großen Krisen, hier nicht. Petrus sagt es genau umgekehrt. Die Spannungen beginnen in der Gemeinde. Die große Krise beginnt in der Gemeinde und geht dann nach außen. Und dann sagt er weiter. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Daher sollen auch wir, die nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Selbst wenn es Krisen gibt und sie beginnen, sagt Petrus, im Haus Gottes. Das ist eine hammerharte Aussage. Dann lasst euch davon nicht beunruhigen. Lasst euch davon nicht verwirren. Übrigens ist das auch die Perspektive, die wir schon im Alten Testament lesen, im Blick auf den Tempel Gottes, auf das Haus Gottes im Alten Testament. Schlagt mal auf Jeremia 25, bitte. Jeremia 25 und nicht, da ist eine Perspektive, die man normalerweise nicht kennt. Also Jeremia, da denkt man, naja gut, das Schlimmste ist, was dann passiert, dass der Tempel Gottes dann in Flammen aufgeht, ist er ja dann durch die Babylonier. Aber das sieht die Heilige Schrift anders. Ich lese mal ab Vers 28. Und es soll geschehen, wenn sie sich weigern, den Kelch aus deiner Hand zu nehmen und daraus zu trinken, so sollst du zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Heerscharen, ihr müsst dennoch trinken, also Gericht. Jetzt, denn siehe, bei der Stadt, die nach meinem Namen genannt ist, fange ich an. Wir würden sagen, dass das Ende, ja, dass der Tempel in Flammen aufgeht. Die Schrift sagt, gibt eine andere Perspektive. Fange ich an, Unheil zu wirken, und ihr solltet ungestraft bleiben? Also dann spricht er an die Völker. Ihr werdet nicht ungestraft bleiben, sondern ich rufe das Schwert über alle Bewohner der Erde. Es beginnt beim Haus Gottes, das Gericht. Und es dehnt sich dann aus über alle Völker der Erde. Lest mal weiter, könnt ihr zu Hause machen. Ist hochspannend, was hier für eine neue Perspektive hineinkommt. Das Gericht Gottes, es beginnt am Haus Gottes. Wer sich einbildet, Gemeinde ist immer nur heile Welt, der kennt das Gemeindeleben nicht. Und Petrus sagt keineswegs. Es gibt hier auch Spannungen. Spannungen, damit die Bewährten auch wirklich bewährt bleiben. Johannes der Täufer. War alles Spiel, was er verkündete? Wenn am Ende steht, der hat einen Dämon? Nein, nicht für alle. Einige werden gerechtfertigt. Da wird die Weisheit gerechtfertigt von ihren Kindern. Mit anderen Worten, bei einigen kommt es an. Aber nicht bei vielen. Das müssen wir auch hören. Lasst uns zum Abschluss noch ein Wort lesen, was Jesus im Johannesevangelium über Johannes den Täufer sagt. Das ist nämlich auch entlarvend für uns Menschen. Johannes 5, Abvers 25. Nee, das brauchen wir nicht ganz zu lesen. Abvers 31, Johannes 5, Abvers 31. Ja. Sonst wird es zu viel. Johannes 5, Abvers 31. Ja. Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, sagt Jesus, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt, und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, das er von mir bezeugt. Ihr habt zu Johannes, also Johannes der Täufer ist gemeint, ihr habt zu Johannes, dem Täufer, gesandt, und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme das Zeugnis nicht von einem Menschen an, sondern ich sage das, damit ihr gerettet werdet. Jetzt sagt er Interessantes über Johannes. Jener war die brennende und scheinende Leuchte. Ihr aber wolltet euch nur eine Stunde an ihrem Schein erfreuen. Klar, war auch toll. Ein tolles Event dort am Jordan. Da war was los, war mal eine Abwechslung. Klar, und man wollte auch dazugehören zum Volk Gottes, irgendwie. Aber eine wirkliche Umkehr, eine bleibende Umkehr, war das nicht. Das wissen wir, dass nachher diese Massen der Menschen riefen, kreuzige ihn, kreuzige ihn.